Willkommen zu Fokus Kultur bei Radio Dreieckland. In der heutigen Ausgabe hört ihr eine Sendung zum Thema Die Multikulturalität zur Zeit der Flucht von Adel El Sayed. Produziert wurde die Sendung für Radio Freirad in der Sendereihe Kulturgespräche.
Uhr, Freirad. 105,9. Kulturgespräche. Kulturgespräche werde ich Ihnen, meine Damen und Herren, von Adel El Sayed präsentiert. Unser Programm heute geht es um Migration, um die Flucht, um die Multikulturalität einer Gesellschaft in Europa im Jahr 2015. Meine Gäste nach der Reihe, Susanne Meyer. Herzlich willkommen, Susanne.
Hallo.
Mesut Unay.
Hallo.
Und Oskar Olalde.
Hallo.
Habe ich deinen Namen, Oskar, richtig ausgesprochen?
Ja, sehr gut. Du hast nur einen Familiennamen ausgelassen, aber es macht nichts. Der Papa hört eh nicht zu.
Wie ist es die Tradition bei euch? Doppelnamen?
Alles Doppelname, genau. Mhm.
Ja, das heißt, ich habe leider den ersten und den letzten Namen, wie die Fremdenpolizei hier in Innsbruck das mit uns allen gemacht hat. Den ersten Namen, das ist der Vorname, und der letzte Name ist der Familienname. Genau. Wie schaut es bei dir aus?
Ja, ich heiße Oskar Thomas Olalde, mein Vater heißt Thomas und meine Mutter heißt Olalde.
Okay, dann meine Damen und Herren, wir haben Oskar Thomas Olalde hier im Studio zum Thema Flucht, Migration und Multikulturalität in Innsbruck, in Österreich und Europa im Jahr 2015. Und da habe ich Susanne, Mesut und Oskar Thomas Olalde hier bei mir herzlich willkommen geheißen. Ich komme zu Oskar und frage ich ihn nach dem Kongress, den er vor circa einem Monat organisiert hat. Der Kongress trug den Titel Die Flucht, ein Kongress. Was hast du damit gemeint?
Vielen Dank zuerst mal für die Einladung, Adel. Dann würde ich gerne sagen, den Kongress habe ich natürlich nicht allein gemacht, sondern wir waren so ein kleines Team mit zwei Kolleginnen, mit Derya Kurtoğlu und Elisabeth Romana. Und wir haben den Kongress im Rahmen von vom TKI Open, das ist dieses Programm von der Tiroler Künstlerinnen-Initiative, veranstaltet. Die Idee war eigentlich sehr einfach. Die Idee war, eine Tagung zu machen, einen Kongress zum Thema Flucht, Fluchtpolitik, Asylpolitik, wo aber nur Menschen mit Fluchterfahrung sprechen, also als Referenten, Referentinnen auftreten. Eingeladen waren viele, alle zum Mitreden, zum Mitdiskutieren, aber es ging schon ganz prinzipiell darum, mal zuzuhören. Und dieses so ein bisschen naiv anmutendes Konzept hat schon einen klaren Hintergrund. Der Hintergrund ist, dass wir glauben, dass wir in Österreich in einer Gesellschaft leben, wo zu bestimmten Themen sich viele zu Wort melden und aber wenig Räume gibt, damit Betroffene zu Wort kommen. Betroffene Akteure, Akteurinnen. Das ist der Fall in der Fluchtpolitik. Damit lassen sich Wahlkampagnen gestalten, Wahlen gewinnen oder verlieren. Es gehen immer die Bogen hoch zu dem Thema Flucht. Und selten werden Menschen gehört, einzelne Geschichten. Selten werden auch Geschichten über die Biografien von Flüchtlingen, sondern auch über ihr politisches Engagement, ihr soziales Engagement, ihre Träume, ihre Wünsche, ihre Pläne für ein Leben in Österreich, ihre Bemühungen, auch sich in Österreich zurechtzufinden und sogar ihre Bemühungen, das Asylsystem selbst zu verändern, aktiv zu werden in einem positiven Sinn. Das wollten wir machen, das wollten wir sichtbar machen. Deswegen haben wir den Kongress organisiert. Es haben 11 Menschen mit Fluchterfahrung gesprochen und meiner Meinung nach war das eine gute Sache, und ein Zeichen dafür, dass es eine gute Sache war, ist, dass es irgendwie weitergeht. Wir wollen uns am 9. Mai treffen. Jetzt kann ich gleich eine Einladung aussprechen an alle, die Interesse an dem Thema haben, am 9. Mai um 18.30 Uhr im Haus der Begegnung treffen wir uns, Entschuldigung, am 19. Mai, treffen wir uns, um darüber nachzudenken, wie Veränderungen in der Asylpolitik, in der Fluchtpolitik vor Ort stattfinden können. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil in der Fluchtpolitik herrscht entweder Zynismus, ja, oder Resignation. Mhm. Und gerade bei den Menschen, die was verändern wollen, ist Resignation ein üblicher Topos. Also, dass die Leute sagen, ich möchte gerne was verändern, ich will nicht, ich bin nicht einverstanden mit den Zuständen, mit den Verhältnissen, mit den gesetzlichen Rahmen, aber man kann nicht so viel machen.
Ja.
Ja, das ist alles Bundessache, es geht um Gesetze, die kann man nicht verändern. Und wir setzen darauf, dass es natürlich Räume, Handlungsräume der Veränderung gibt, vor Ort, im Kleinen, durch Initiativen. Es gibt schon viele Menschen, die was machen in dem Bereich. Und die Idee ist einfach mal eine Plattform anzubieten, damit sie sich vernetzen, damit wir an neuen Ideen weiterarbeiten.
Sehr gut. Susanne und Mesut waren auch auf dem Kongress dabei.
Ja.
Und Susanne, du hast mitgemacht und hast auch mitgehört. Was hat es an diesem Kongress gegeben?
Mir hat vor allem auch die Idee sehr gut gefallen, dass mal die Menschen zu Wort kommen, die es betrifft. Das gibt es leider nur sehr selten. Es ist irgendwie so, dass wir oft über Menschen reden und sehr, 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 sehr viel reden, aber selten wirklich den Menschen zuhören, die wirklich was zu sagen haben. Deshalb fand ich das sehr interessant. Und das Zweite, was ich sehr gut finde, ist, dass es weitergeht. Dass es nicht nur ein Kongress war und dann gehen alle nach Hause und genauso resignieren oder und denken, okay, und was machen wir jetzt damit? Wir haben jetzt vieles gehört, vor allem Dinge, die nicht gut laufen. Denn gerade im Bereich Asyl und Flucht gibt es nur sehr wenige positive Veränderungen zu sagen. Sondern, dass es dieses Folgetreffen gibt, wo wirklich alle Menschen zusammenkommen, die was verändern wollen. Und ich sehe das ähnlich wie der Oscar, dass es hier vor Ort Möglichkeiten gibt, tatsächlich was zu machen, ob das kleinere Projekte sind oder politische Initiativen aus der Zivilbevölkerung. Und deshalb finde ich super und freue mich schon sehr auf den 19. Mai und bin da auf jeden Fall auch wieder mit dabei.
Am 19. Mai oder am 9. Mai?
Am 19.
Am 19. Mai.
Gestern also, ging die E-Mail raus, oder? Ja, ja, steht schon im Terminkalender.
Okay, du hast von politischen Initiativen geredet und damit bin ich dann beim Mesut bei der richtigen Adresse. Um welche politischen Initiativen konntest du dich vorstellen?
Also grundsätzlich erfreut mich ein gewisser Wandel, also den ich gerne nennen möchte, benennen möchte, den ich ansprechen möchte. Vor einigen Jahren, ich denke, beim ersten österreichischen Sozialforum in Hallein, da war ich sehr, sehr enttäuscht. Da waren auch zivilgesellschaftliche Organisationen dabei, die sich eben dem Thema gewidmet haben. Und immer hat es geheißen, die Grünen und die anderen haben gesagt, ja, die Roten. Und irgendwie habe ich gemerkt, dass gerade in den Sozialforen sogar ein Wahnsinnsvertrauen in die Politik oder Hoffnung in die Politik gerichtet ist. Man hat einfach gesagt, okay, irgendwie soll es die Politik richten. Mittlerweile hat sich das Ganze verändert und das gefällt mir auch. Ich meine, und der Kongress ist eigentlich ziemlich ein klares Beispiel dafür, dass es auch da einen innerhalb der kritischen Szene einen gewissen an Kulturwandel gegeben hat, dass man nicht mehr so auf die Politik setzt, sondern dass man versucht, Räume aufzumachen der Selbstvertretung, Räume aufzumachen, dass Betroffene selber sprechen können und auf die eigene Kraft setzt, dass man sagt, zivilgesellschaftliches Engagement ist wichtig für einen gesellschaftlichen Wandel. Oder wenn damit es überhaupt einen gesellschaftlichen Wandel geben kann, ist ziviles Engagement nicht nur von Bedeutung, sondern substanziell wichtig. Mhm. Und ohne zivilgesellschaftliches Engagement funktioniert kein gesellschaftlicher Wandel. Mhm. Und ich glaube, das ist innerhalb der kritischen Szenen, ob es jetzt im Kulturbereich ist, ob es jetzt im Sozialbereich ist, im Flüchtlingswesen ist, das ist erkannt worden und das erfreut mich eigentlich. Und eben dieser Kongress, der jetzt eben auch weitergeht, öffnet eben einen Raum, wo man sich vernetzen kann, zivilgesellschaftlich, aber auch in Dialog mit der Politik. Und das freut mich auch, dass es da nicht so eine Anti-Politik, Anti-Parteipolitik-Haltung gibt, sondern dass auch Politikerinnen und Politiker eingeladen sind, wenn sie sich gleich einreihen wie die anderen, mitzumachen. Mhm. Im Prinzip kann man von Erfahrungen nur profitieren und profitieren von Erfahrungen kann man nur dann, wenn man unterschiedliche Perspektiven mit einbindet, also unterschiedliche Erfahrungsperspektiven mit einbindet, sodass was Gemeinsames, Schönes passieren kann.
Wir machen eine kurze Pause und wir kommen anschließend zurück zu unserem Thema. Schauen wir, ob das Lied von Fairuz funktioniert.
اكسرني
das war Fairuz mit Ruddani Ila Biladi. Bringe mich zurück nach Hause mit den Brisen, die von meinem Ort nach Hause kommen. Und damit kommen wir zum Thema Integration. Und meine Frage an Oskar, da ich ein paar kritische Stimmen auf dem Kongress, welche vom Oskar über die Flucht ein Kongress organisiert hat, gehört habe. Viele Optionen, viele Ambitionen und viele Träume gibt es unter Menschen auf der Flucht. Auch kritische Stimmen hat das auch, was die Integration und das Konzept der Integration hier im Lande, Oskar, gehört. Wie kommen wir denen entgegen, die zu uns auf der Flucht sind, aufgenommen, und versuchen wir sie zu integrieren? Welche Lehre ziehen wir von diesen kritischen Stimmen, Oskar, heraus?
Ja, ich glaube, da müssen wir noch alle zusammen ein bisschen drüber nachdenken. Also es gibt tatsächlich auch einen Wandel, zum Glück, im Integrationsdiskurs. Also man hat in den letzten Jahren immer affirmativ von Integration gesprochen. Also Integration immer so als ein hehres Ziel erachtet, ohne sich genau zu fragen, was damit gemeint ist. Ja, und da gab es alle möglichen, und es gibt immer noch alle möglichen Vorstellungen von Integration und alle möglichen politischen Intentionen, die sich hinter dem Begriff Integration verstecken. Also es gibt ethnonationalistische Vorstellungen von Integration. Ja. Die meinen, die Leute sollen unsichtbar werden. Sie sollen ethnisch verschwinden, sie sollen sozusagen sich auflösen als kulturelle Subjekte, als soziale Subjekte, als politische Subjekte und nicht mehr auffallen. Das ist so eine bestimmte Vorstellung von Integration. Eine andere Vorstellung von Integration wäre eine exklusionistische, die sagt, die sollen willkommen, aber sie sollen wissen, wo ihr Platz ist. Und ihr Platz ist unten in der Gesellschaft. Nicht in Vertretungspositionen, nicht in Führungspositionen, nicht in Leitungspositionen, nicht als Sprecher und Sprecherinnen, nicht als aktive politische Mitglieder einer Gesellschaft. Das ist auch eine Vorstellung von Integration. Theodor Adorno, der alte Theoretiker der kritischen Theorie der Frankfurter Schule, schrieb viel über Integration im Sinne von totale Integration einer Gesellschaft. Und nach den Ausführungen von Adorno ist eine totalitäre Gesellschaft die bestintegrierte. Deswegen müsste man uns wirklich fragen, was wir mit Integration wollen. Sicher nicht das. Sicher nicht eine Form von Totalitarismus kultureller Art. Und dann müsste man uns fragen, gut, was ist dann Integration? Dass die Menschen Rechte haben, da wäre ich dafür. Dass die Menschen Möglichkeiten zur Teilhabe und zur Partizipation haben, dann werde ich dafür. Und ich glaube, in die Richtung müssen wir jetzt darüber nachdenken. Nicht mehr Integration kulturalistisch verstehen. Ja?
Relativierung der Kultur.
Ja, Relativierung der Kultur. Das ist so ein alter Diskurs. Wir leben in kulturell extrem diversifizierten Gesellschaften. Dieser Multikulturalismus hat nicht mit Arabern, Afrikanern unter großen Anführungszeichen, ja, das sind alle halbwegs rassistische Begriffe, und Europäern zu tun, sondern wir leben in Gesellschaften, wo es Unmengen an Subkulturen gibt, an Lebensformen, an Lebensmodi. Niemand wünscht sich heute in Europa in einer einheitlichen, kulturell einheitlichen Gesellschaft zu leben. Das Gegenteil ist der Fall, ne? Dass wir unterschiedliche Lebensformen haben, unterschiedliche Musik hören, international essen, reisen etc. Also die Pluralität der Kultur steht nicht mehr sozusagen zur Disposition. Es geht vielmehr wirklich um so Fragen der Partizipation, der Rechte und der Teilhabe. Und in dieser Richtung müssten wir weiter nachdenken über diese kritischen Stimmen über Integration. Es gab vor 3 oder 4 Jahren schon einige Bewegungen im deutschsprachigen Raum, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, unter dem Motto Integration basta, also Partizipation anstatt Integration, hören wir mit dem Integrationsgerede, hier geht es um Rechte und um Partizipation. Und ich glaube, in die Richtung sollten wir nachdenken.
Wo ist das Konzept des Nationalstaates in dem, in der gesamten Diskussion?
Ja, das ist natürlich ein sehr diffiziles Terrain, weil unsere Welt politisch, nationalstaatlich strukturiert ist, obwohl das, was in der Welt geschieht, wirtschaftlich, ökonomisch, kulturell, überhaupt nicht mehr nationalstaatlich läuft. Also da gibt's eine große Diskrepanz, das sagen auch viele Politiktheoretikerinnen und Theoretiker, zwischen diesen Formen vom Staaten und der wirtschaftlichen, der kulturellen, der gesellschaftlichen, der sozialen Realität. Dazu gehört auch Migration, weil Migration natürlich neue Formen von Transnationalität erzeugt. Transnationale Kulturen, transnationale Gemeinschaften, transnationale Netzwerke, transnationale Politik. Die ist wirksam auf allen möglichen Ebenen, auf der Ebene der transnationalen Konzernen, ja, die auch nationalstaatlichen Grenzen nicht, also sich nicht scheren um nationalstaatliche Rechten, Grenzen, als auch auf der Ebene von sozialen politischen Akteuren, ja, die versuchen, für ihre Rechte einzustehen, auch über nationale Grenzen hinweg.
Mesut ist der Politiker, beruflich, der Politiker in unserer Runde. Ja. Und dabei schließe mich die Thesen von Oskar an und stelle ich die Frage, der Platz der rechten Politik bei der Integration. Diese kritische Betrachtung der rechten Politik gegenüber Multikulturalität, Integration. Wie ist die Haltung der mittleren in der Mitte zentrierte Politik über die Haltung der Rechtsradikalismus zum Beispiel oder so Äußerungen wie über die Nordafrikaner in der Gesellschaft und so weiter. Das ist
ich sehe da in den Begrifflichkeiten von links und rechts sehe ich eigentlich mehr Symptom als Ursache. Wenn wir uns die Gesellschaft, also unsere Gesellschaft, wenn wir uns, jeder einzelne Bürger, jeder Arbeiter, jeder Studierende, jeder Professor, wenn wir uns unsere Gesellschaft anschauen, kommen wir gleich mal drauf, die Gesellschaft ist extrem reaktionär. Und sie wird immer reaktionärer, wenn wir Gesellschaft also im Sinne von Mitbestimmung betrachten, also aus dieser Perspektive betrachten.
Partizipation.
Stellt sich die Frage, wie sehr kann denn die Politik partizipieren an der gesellschaftlichen Entwicklung? Wie viel Einflussmöglichkeit hat überhaupt ein Politiker oder eine Politikerin? Oder gibt's da auch manche Gesetze, die einfach so funktionieren? Die Wirtschaft funktioniert. Also die Wirtschaft die Aufgabe der Politik ist da irgendwie die Rahmenbedingungen zu klären, dass das alles so super halt besser funktioniert sozusagen, dass die Wirtschaft profitiert, dass ein bisschen soziale Gerechtigkeit funktioniert und alles. Die Struktur der Gesellschaft ist das Problem. Und wir entwickeln uns immer mehr in eine Richtung, die immer undemokratischer wird, wenn wir jetzt das Ganze von der Demokratie und von der Mitgestaltung aus betrachten, international. Und dann stellt sich die Frage, wo ist in dieser Entsolidarisierung der Gesellschaft, wo ist in dieser Entdemokratisierung der Gesellschaft der einzelne Bürger oder der einzelne Mensch, betrachten wir es einmal international, der einzelne Mensch, der kann immer weniger mitsprechen, hat immer das Gefühl, dass die Wirtschaft alles bestimmt, hat immer das Konzern alles bestimmen, das Finanzgurus alles bestimmen, dass die Politik alles bestimmt und wer auch immer, nur nicht sie selber. Und da haben wir ein riesen Identifikationsproblem mit der Gesellschaft selber, beziehungsweise mit der Politik und mit der Wirtschaft. Und da sehe ich einfach die Lösung darin, da ist es eigentlich ziemlich nicht weit hergeholt zu sagen, der Mensch, der neben mir steht, ist mein Nächster. Und der hat genauso wenig Mitspracherecht, der hat genauso wenig Entscheidungskompetenz und der hat genauso wenig Möglichkeit, sich selber zu entfalten, wie ich selber. Und der kann Araber sein, der kann Mann, Frau sein, der kann Kind sein, der kann Türke, Bosnier, Kroate oder Österreicher sein. Und da finde ich einfach die Notwendigkeit einer Solidarität extrem, extrem, wirklich extrem wichtig, dass man sagt, die Verbundenheit als Faktor des Zusammenhalts. Er kann sein, was er will, oder sie kann sein, was sie will, aber eigentlich leiden wir selber alle gemeinsam unter der Entwicklung der Gesellschaft, unter der Entdemokratisierung der Gesellschaft. Und da wollen wir genau wieder beim Oscar selbst, wenn wir von Integration und von Vielfalt sprechen, jeder soll sein, wie er ist. Aber die Verbundenheit der Gesellschaft ist das, was uns, glaube ich, auch in eine inklusive Gesellschaft führt. Mhm.
Jeder soll sein, wie er ist, aber die meisten Menschen, die auf der Flucht sind, Oscar, Mesut und Susanne, die kommen aus Ländern, wo der Totalitarismus oder wo der Diktator an der Spitze ist. Also die kommen aus undemokratischen Gesellschaften und du hast mit ihnen Kontakt. Welchen Eindruck hast du von ihren Gesellschaften mitbekommen?
Puh, das ist natürlich ein weites Feld. Ja, ich kenne natürlich viele Menschen, die aus unterschiedlichen Ländern kommen und die jetzt alle sehr froh sind, hier diesen Status von Freiheit, den wir als Europäer, als Österreicher genießen dürfen, jetzt mal zu erfahren. Das ist immer das, was sie hervorheben. Also wenn man mit ihnen spricht und fragt, okay, ihr macht auch hier in Österreich gerade viel durch, ihr lebt in Flüchtlingsheimen, ihr habt nicht die besten Voraussetzungen, jetzt gerade euer Leben aktiv gestalten zu können, ihr müsst warten auf euren Asylbescheid, wollt ihr vielleicht sogar zurück in euer Heimatland? Also diese Frage wird ihnen oft gestellt, oder wollt ihr trotzdem da bleiben? Und dann kommt oft die Antwort, na, wir sind hier frei, wir sind sicher natürlich, wir haben hier keinen Krieg, wir müssen uns hier nicht fürchten und wir haben die Freiheit und die genießen wir. Und ich höre das auch immer wieder, dieses Mitmachen wollen, wovon der Mesut auch gesprochen hat, das Partizipieren. Sie wollen diese Gesellschaft, sie wollen Teil dieser Gesellschaft sein und sie wollen sie gerne aktiv mitgestalten.
Das Thema Sicherheit, Oskar, bei den Gastgesellschaften, da gibt es, das ist der Grund, warum viele ihre Ängste in Richtung rechter Politik bringen. Wie konnten wir eine Art Mittelpunkt, zu dem wir alle hinkommen und vereint alle, so damit wir die Integration in bester Form leisten können? Oscar Mesut.
Ja, das ist natürlich eine sehr große Herausforderung. Aber ich glaube, dass, also ich greife jetzt ein bisschen das zurück oder auf, was der Mesut gesagt hat. Es herrscht im Moment, gerade in unseren demokratischen Gesellschaften in Europa, und die sind demokratisch, ja, aber diese Demokratie steht im Prüfstand. Und wir müssen jetzt aufpassen, dass wir unsere Demokratie nicht ausholen unter dem Motto Sicherheit. Mhm. Ja? Unter dem Vorwand, mehr Sicherheit zu schaffen, schaffen wir Rechte weg, schaffen wir die Liberalität, die diese Staaten ausmacht, ab. Und das ist sehr gefährlich.
Ist vielleicht die Botschaft von der anderen Seite nicht richtig an die Mehrheit der Bevölkerung ankommt, dass sie nicht hierher, um die Gesellschaft auszubeuten, sondern nehmen sie Flucht aufgrund, dass ihre Sicherheit bedroht ist.
Das ist natürlich, das ist eine diskursive Strategie von rechten und von rechtspopulistischen Parteien. Ne? Mhm. Sie wollen den Leuten glaubwürdig machen, dass 0,5% Flüchtlinge, die wir eventuell aufnehmen würden, die Gefahr für Österreich sind. Aber die sind überhaupt nicht die Gefahr. Die sind nicht die Flüchtlingswellen, ja, und wir werden überschwemmt. Das ist nicht die Bedrohung für die Demokratie. Die Bedrohung für die Demokratie ist das Aushöhlen eines demokratischen Systems, das Abbauen von sozialstaatlichen Leistungen, das Wachsen von einer Sicherheitsgesellschaft, von einer Kontrollgesellschaft. Das ist die wahre Gefahr der Demokratie. Die wenigen Mitspracherechte bei globalen wirtschaftlichen Zusammenhängen. Und Wirtschaft regiert die Welt und Geld regiert die Welt. Und da haben wir gar nichts zu sprechen. Deswegen ist es eine sehr perfide Strategie, den Leuten, vor allem oft den weniger gebildeten Schichten der Gesellschaft, glauben zu lassen, das Problem sind die zwei Flüchtlinge, die jetzt im Dorf angekommen sind.
Ja. Herr Mesut, du wolltest etwas sagen.
Ja, ich denke mal, gerade in Zeiten wie diesen, oder, zu behaupten oder überhaupt zu irgendwie glaubwürdig zu behaupten, dass die Asylwerber uns die Sicherheit nehmen, dass die Menschen in Flucht uns die Sicherheit nehmen. Also in den letzten 2 Wochen sind 1500 Menschen gestorben im Mittelmeer. 1500 Menschen, und wie kann man, also was haben die genommen? Was können die uns überhaupt nehmen? Haben sie uns unseren Sozialstaat genommen? Haben sie den Sozialabbau zu verantworten? Oder haben sie das zu verantworten, dass in Afrika EU-geförderte Tomaten billiger verkauft werden als die Tomaten, die dort eigentlich geerntet werden, sozusagen, selber in der Eigenproduktion? Und dass man dadurch ihnen den Lebens... quasi die Lebensgrundlage herverfrachtet nach Europa und diese Leute ihrer Lebensgrundlage eigentlich hinterherkommen. Mhm. Weil niemand verlässt, also niemand nimmt den Weg Mittelmeer, bitte 20-50% Erfolgsquote, sage ich jetzt einmal, für die Asylwerber. Beziehungsweise, na, Entschuldigung, 50-70%, glaube ich, sind es, dass sie überhaupt das überleben, den Weg. Dass sie überhaupt den Weg nach Europa überleben. Wer geht denn das Risiko ein? Wer macht denn das freiwillig? Also dort gibt es Kriege, die von europäischen und amerikanischen Waffen, die mit europäischen und amerikanischen Waffen geführt werden. Dort gibt es eine Wirtschaft, die von der Europa und Amerika, aber auch andere Länder, profitieren nur die Bevölkerung dort nicht. Dort gibt es Diktatoren, die eigentlich von amerikanischen und europäischen Wirtschaften korrumpiert werden.
Und die von postkolonialen Verhältnissen auch profitiert haben. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Kolonialismus in Afrika zum Beispiel erst vor ein paar Jahrzehnten offiziell zu Ende gegangen ist, aber die koloniale und kolonialistische Struktur nicht.
Unterm Strich ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man weder von Gast noch Gastgeber spricht. Unterm Strich ist es wichtig, dass wir von Menschen sprechen. Wir sprechen von Menschen, die gleich aufgebaut sein wie wir. Die schreien, wenn ihnen was wehtut, die weinen, wenn sie einen Herzschmerz haben, die lachen, wenn sie was lustig finden. Und ich glaube, da die Verbundenheit. Und deshalb eigentlich gefällt mir die Je suis Charlie, Je suis Ahmed Bewegung total gut, weil das trifft ziemlich gut. Weil davor hat man sich immer die Frage gestellt, was ist Solidarität? Für viele war Solidarität einfach Nächstenliebe, sei lieb zum Nächsten oder irgendwas. Aber Solidarität heißt Verbundenheit. Mhm. Und mit diesem Je suis, ich bin, so wie der andere, zeigt man eine unglaubliche Verbundenheit auch im Wort, die sich im Wort verbirgt. Und ich glaube einfach, dass man auch sagen kann, Je suis jeder Flüchtling, der da stirbt. Mhm. Stirbt ein Teil von mir, stirbt ein Teil von Menschheit, von der Menschheit und von der Menschlichkeit, die es für die Zukunft hin zu schützen gilt.
Was ich an diesem ganzen Angstschüren auch so schlimm finde, ist das, was es mit den Menschen macht, die aus anderen Ländern kommen und hier leben. Also ich höre das immer wieder, vor kurzem erst von einem Jungen aus Afghanistan, der schon viele Jahre hier lebt und sagt immer, wenn er halt Österreicherinnen kennenlernt, dann bekommt er das zu spüren, dass die, und die sagen es ihm noch später, dass sie Angst vor ihm hatten. Sie freuen sich dann an, oder wie das so ist bei Jugendlichen und eh. Und dann kommt, ja, sie wundern sich selber, dass wir jetzt befreundet sind, denn zum Anfang hatte ich voll Angst vor dir, sagen sie. Und das spüren die und sie fragen sich, warum? Warum haben die Menschen Angst vor mir, oder? Ich finde das ganz schrecklich. Und ich finde, da setzt vor allem, wir haben vorhin viel über Integration gesprochen und da fängt es halt irgendwie an und ich will das gar nicht so auf einer hohen Adorno-Ebene jetzt sehen, sondern eher ein bisschen runterbrechen, weil ich finde es gar nicht so schwierig. Für mich ist das halt ein Menschen zusammenführen, oder? Mhm. Also das Menschliche in den Mittelpunkt stellen und da gibt es ganz einfache Methoden, sag ich mal, das ist Kultur, das ist Kunst, das ist Musik, das ist Tanz, das ist Sport und wenn man das alles zusammen macht und da die Menschen zusammenbringt, dann funktioniert es auch. Dann muss man nicht viel drüber reden und philosophieren.
Das ist Susanne auch im Sinne von Adorno.
Er hat es theoretisch geschrieben und jetzt müssen wir es nur noch endlich machen.
Ja, also wir machen eine kurze Pause. Hier ist Kulturgespräche, wird Ihnen präsentiert von Adel El Sayed, meine Gäste Oskar Thomas Olalde, Mesut Unay und Susanne Meyer.
أنا يا عصفورة دهشجني مثل عينيك بلا وطني أنا يا عصفورة دهشجني مثل عينيك بكما بالطفل تسرقه أول الليل يد وسني واغتراب بي وبي فرح كارتحال البحر بالسفن واغتراب بي وبي فرح كارتحال البحر بالسفن أنا لا أرض ولا سكن أنا عيناك هما سكني Kani.
Das war Fairuz mit dem Spatzen der Trauer. Ein trauriges Lied mit Fairuz, mit ihren Erfahrungen während dem Bürgerkrieg im Libanon vom 75 bis zum Jahr 1991. Und damit kommen wir, meine Damen und Herren, mit Kulturgesprächen zum Thema Rassismus. Meine Gäste Susanne Meyer, Mesut Unay und Oskar Thomas Olalde hier im Studio, und wir reden über alle Themen, was Integration, Flucht, Multikulturalität in einem offenen, in einer offenen Gesellschaft im Jahr 2015. Reden wir über das Kapitel Rassismus. Rassismus mit all seinen Aspekten. Mesut, wolltest du darüber reden? Ich gebe dir das
eigentlich
Mikrofon.
eigentlich nicht, weil das Thema begleitet mich seit Ewigkeiten, seit, ich glaube, soweit ich zurückdenken kann. Das erste Mal bin ich an einem Podium gehockt, da war ich 13 oder 14, ja, im Jugendzentrum Z6. Da ist um Rassismus gegangen und Integration und Assimilation, und ich habe da wissen müssen, was da der Unterschied ist und alles. Und heute führen wir die gleichen Gespräche. Und
aber anders. Alles,
ja, anders. Unterm Strich, wir können jetzt darüber ewig diskutieren, aber Fakt ist, ohne Zusammenhalt, ohne gesellschaftliche Verantwortung, ohne das, dass wir den Menschen neben uns erkennen, werden wir nicht erfolgreich sein mit der positiven Zukunft, die gut ist für uns alle. Ich denke mal, ob Rassismus, Sexismus oder was auch immer, das sind Angriffe auf den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Das sind Angriffe auf die Solidarität in der Gesellschaft, die es zu schützen gilt. Wir müssen die gesellschaftliche Solidarität eben genau vor Antisemitismen, von Rassismen, von Sexismen schützen. Und weil sie eben nicht nur den Betroffenen, also das Opfer in dem Sinne unter Anführungszeichen, schädigen, sondern die ganze Gesellschaft. Und wir sehen, dass es immer mehr zur gesellschaftlichen Entsolidarisierung kommt, und dadurch, jetzt kommen wir wieder zurück auf das Rechte, was du angesprochen hast, dadurch rechtes Gedankengut einfach Platz findet und sagt, ja genau, die Bevölkerung will keine Ausländer, die Bevölkerung will keine Marokkaner, keine Türken, keine Schwarzen, keine Moslems, keine Juden, keine gar nichts. Das schädigt die Gesellschaft. Und heute wirklich, und deshalb will ich eigentlich nicht darüber reden, ich will darüber sprechen, wie wir unsere gesellschaftliche Solidarität stärken können, indem wir wachsen können. Also wie wir den Mensch durch verschiedene Wege den Mensch neben uns erkennen können, mit dem eine Verbindung aufbauen können und mit dem gesellschaftliche Verantwortung, über unsere gemeinsame gesellschaftliche Verantwortung an der gesellschaftlichen Entwicklung arbeiten können. Und ich glaube, wenn man Kultur, die Susi hat davor über Sport und Kultur und alles geredet, wenn man Sport ohne gesellschaftliche Verantwortung begreift, wenn man Kultur ohne gesellschaftliche Verantwortung begreift, wenn man egal welchen Bereich des Lebens ohne gesellschaftliche Verantwortung begreift, werden wir auch nichts ändern. Ich glaube, das hat alles mit Gesellschaft zu tun, das hat alles mit gesellschaftlicher Verantwortung zu tun, das hat alles mit, auch mit unserer Zukunft zu tun. Und eine reine Entpolitisierung finde ich eigentlich ganz, ganz schlimm. Und deshalb finde ich, ein Mensch mit dem, was er darstellt, mit seiner Haltung zum Leben, ist ein politisches Subjekt, und es ist auch wichtig, dass der politisch im Sinne von Polites, im Sinne von gesellschaftlicher Verantwortung, auch eine Haltung kundtun kann und sich einmischt in die Gesellschaft.
Mhm. Oskar?
Ja, ich habe da ein bisschen eine andere Position, weil, also ich könnte alles unterschreiben, was der Mesut gesagt hat. Das ist aber, ich würde sagen, eine soziale Perspektive, oder? Die sagt, wir müssten eigentlich nicht über Rassismus sprechen, wenn wir alle Interesse hätten an dem Zusammenhalt der Gesellschaft, mehr oder weniger. Nur ich bin da als Politikwissenschaftler ein Stück weit pessimistischer, und ich sage, wir müssen in Gesellschaften leben ohne auf die volle Verantwortung des Einzelnen setzen zu können. Also wir müssen auch Spielregeln und Rahmenbedingungen schaffen, wo Menschen geschützt sind, auch wenn nicht alle gut sind. Mhm. Auch wenn es Idioten gibt. Und Idioten meine ich hier im griechischen, im etymologischen Sinn. Idioten waren in Griechenland diejenigen, die sich nicht um das Allgemeingut gekümmert haben. Das waren die Idioten, die sich nicht um die Polis gekümmert haben, das Allgemeingut. Mhm. Und es gibt Idioten und es wird immer Idioten geben. Mhm. Und wir müssen trotzdem an eine Gesellschaft bauen, die aber Menschen schützt. Ja? Mhm. Auch vor diesem Desinteresse, auch vor Entsolidarisierung. Deswegen bin ich schon sehr dafür, dass wir über Rassismus sprechen, dass wir Antirassismus-Maßnahmen kreieren. Mhm. Das ist total unsympathisch. Mhm. Es ist nicht nett. Ich glaube, niemand hat Spaß daran. Mhm. Aber wir brauchen das, weil wir in Gesellschaften leben, die durch und durch rassistisch strukturiert sind. Mhm. Und da vertrete ich auch einen Ansatz. Ich komme ja aus Lateinamerika und auch von meiner Sozialisation her, von meiner politischen Sozialisation her und von meiner intellektuellen Sozialisation her, komme ein bisschen so aus diesem postkolonialen Perspektiven, die analysieren, dass Rassismus eben nicht eine Frage der individuellen Einstellung ist. Das ist nicht nur die Frage, ob ich Menschen mit einer anderen Hautfarbe mag oder nicht. Mhm. Hört man mich? Ich höre mich nicht.
Ja.
Sondern die Gesellschaft ist irgendwie rassistisch strukturiert. Auch die Form, wie wir über Menschen sprechen, die Begriffe, die wir verwenden.
Der sozial-kulturelle Rahmen.
Sozial-kulturellen Rahmen, aber auch den politischen, institutionellen Rahmen. Mhm. Sachen, die in der Schule passieren. Also es gibt einen Rassismus ohne Rassisten. Mhm. Wir brauchen nicht überzeugte Rassisten, damit es rassistische Effekte gibt. Und das wissen wir aus der Rassismusforschung. Wenn wir mit Menschen reden, die von Rassismus betroffen sind, die Rassismuserfahrungen machen, Betroffene, die Alltagsrassismus erleben, sie berichten genau darüber, dass sie Rassismus erfahren, auch wenn wir dann, wenn die anderen Menschen, die da involviert sind, vielleicht keine überzeugten Rassisten sind. Wenn wir sie interviewen würden oder interviewt haben, haben sie gesagt, na, das habe ich eigentlich nicht so gemeint. Und dann kommt es zu einem sehr, sehr perfiden Effekt, nämlich, dass man den Menschen mit Rassismuserfahrung noch das Recht quasi abspricht, diese Erfahrungen als rassistisch, ihre rassistischen Erlebnisse als solche zu deklarieren. Mhm. Weil dann sagen alle anderen, na, das war überhaupt nicht so, das hast du falsch verstanden, du bist zu empfindlich, lassen wir das mit der Rassismuskeule. Und das ist total falsch. Es gibt auch einen Rassismus ohne überzeugte Rassisten. Es gibt einen strukturellen Rassismus, es gibt einen institutionellen, es gibt einen kulturellen Rassismus. Mhm. Und darüber müssen wir sprechen und eben nicht warten, bis Menschen zum Beispiel durch Kontakt und Begegnung eines Besseren belehrt werden. Wir brauchen beides. Wir brauchen Initiativen, die das Zusammenkommen fördern und wir brauchen harte Maßnahmen, die Menschen vor Rassismus schützen. Und da sind wir in Österreich erst in den Anfängen.
Das erinnert mich also, der Ansatz von Oskar ist ganz toll. Also es gibt einen Rassismus ohne Rassisten, aber da gibt es auch dieselbe These, es gibt eine Demokratie oder viele Demokratie ohne Demokraten.
Ja.
Das ist, was meinst du dazu, Susanne, über diese heftige Diskussion?
Ich bin gerade
über
noch,
Rassisten ohne Rassisten und Demokratie ohne Demokraten.
Ich bin gerade noch ganz fasziniert von dem, was Oskar gesagt hat. Und ja, ich muss sagen, zu Rassismus konnte ich noch nie so viel sagen, weil ich es nie wirklich verstanden habe. Weil ich, das ist, es war mir noch nie klar, wie jemand rassistisch denken kann. Also, obwohl das, was du sagst, für mich voll Sinn macht, dieses Rassismus ohne Rassisten, bestimmte Sachen, wie wir erzogen wurden, was wir erlernt haben, wie wir sozialisiert sind, hat uns natürlich stark geprägt. Mhm. Und ich finde, da ist ein ganz wichtiger Punkt eigentlich, dass man bei sich anfängt und sehr selbstkritisch mit sich selbst ist, sehr reflektiert ist und viele Sachen hinterfragt. Denn jeder von uns hat sich hundertprozentig schon mal dabei ertappt, rassistisch zu sein, ohne Rassist oder Rassistin zu sein, oder? Ja. Weil jeder gewisse Vorurteile gegenüber Menschen hat, die begründet sind, aufgrund seiner Nationalität, aufgrund seiner oder ihrer Hautfarbe oder Religion, obwohl man das überhaupt nicht möchte, oder? Mhm. Und das ist, ich finde das schwierig, weil das eine Reduktion von Menschen eben auf Nationalität, auf Hautfarbe ist, obwohl ein Mensch ja aus viel mehr besteht, oder? Viel mehr Rollen hat, viel mehr Dinge hat, die einen ausmachen, wo die Fokussierung viel mehr Sinn machen würde, beziehungsweise am meisten Sinn macht es ja eigentlich, den Menschen als Ganzes zu sehen, nicht als Afrikaner oder als Mann oder Frau. Das ist halt diese Einteilung, diese Zuweisung zu gewissen Rollen, die vor allem offensichtlich sind, oder? Das ist total einfach. Mhm. Man kann nicht gleich jemandem ansehen, ob er Marxist ist oder, oder da gewisse Zuweisungen zu geben. Mhm. Und, aber gerade diese Rassismusgeschichte, ich muss da jetzt gerade auch noch mehr drüber nachdenken, was der Oscar gesagt hat.
Messend.
Ja, ich gebe ihm Oscar natürlich recht in dem, was er sagt, aber ich denke mal, man muss da auch die Ebenen auseinanderhalten. Die eine Ebene ist die strukturelle Ebene, natürlich die unsere gesellschaftliche Struktur ist rassistisch. Es gibt Ausländerbeschäftigungsgesetze, es gibt Unterschiede im Wahlrecht, es gibt die strukturellen Unterschiede, die Ungleichheiten, aber es gibt auch die Ungleichheiten in den Köpfen. Die haben sich kulturell entwickelt. Mhm. Wenn man die Begrifflichkeiten sich anschaut, zum Beispiel, was für rassistische Begrifflichkeiten oft verwendet werden oder rassistische Denkweisen, Denkmuster, dass man manchen einfach die Selbstvertretung abspricht, weil man sagt, die können es einfach nicht anders, die haben sich kulturell nicht entwickelt. Oder wenn die Christen jetzt auf einmal anfangen und sagen, die Moslems brauchen einen zweiten Vatikanischen Konzil.
Oder sie brauchen eine Aufklärung.
Sie brauchen eine Aufklärung, das haben sie nicht gehabt. Das sind rassistische Strukturen, die in den Köpfen sind. Mhm. Und ich glaube einfach, es gilt auf beiden Ebenen zu arbeiten. Es gilt natürlich, ich drücke es wieder positiv aus, ich sage an der gesellschaftlichen Struktur, quasi Solidarität festzuhalten, bedingt natürlich das, dass man die Rahmenbedingungen so stellt, dass Rassismen oder Angriffe auf die gesellschaftliche Solidarität, in welcher Form auch immer, keinen Platz mehr haben. Und da ist Österreich mit dem Antidiskriminierungsgesetz, und was eigentlich von außen gekommen ist eigentlich. Das Antidiskriminierungsgesetz ist ja nicht etwas, was sich die österreichischen Politikerinnen ausgedacht haben, sondern das war eine EU-Vorgabe und Österreich hat da irgendwas machen müssen, dann hat man sich auf irgendeinen Kompromiss sogar da geeinigt. Dementsprechend greift es auch. Ja. Sozusagen. Und ich glaube eben, es gilt auf beiden Ebenen zu arbeiten, es gilt strukturell zu arbeiten, aber es gibt neue, es müssen neue Begrifflichkeiten her, es müssen neue Denkweisen her. Mhm. Und das ist Kulturarbeit, das ist Bildungsarbeit, das ist Alltagsarbeit. Somit ist Arbeit für die Politik da, Arbeit für die Wirtschaft da, eine alternative Wirtschaftsansichten, alternative Politikansichten, aber auch alternative antirassistische Diskurse, die an denen aufgebaut werden muss, selbstkritisch. Mhm. Dass man sagt, okay, wir arbeiten, wenn die Struktur nicht da ist. Jeder einzelne Mensch, das ist das, was ich damit sagen will, ist Multiplikatorin, ist Multiplikator.
Mhm. Also diese Diskussion erinnert mich an eine Diskussion Anfang der 80er Jahre über ein Bundesland hier in Österreich von den neuen Bundesländern, und ging es bei dieser Debatte um Antisemitismus ohne Juden. Aber gleichzeitig gibt es in der Türkei auch eine riesen Diskussion über die Stereotypen gegen die Kurden in den großen Städten wie Izmir zum Beispiel. Da gibt es genau diese These, Rassisten ohne Rassismus und Antisemiten ohne Juden und Demokraten, Demokratie ohne Demokraten. Wir haben leider, und die Zeit vergeht so schnell, nur 4 Minuten für eine Abschlusswort. Ich gebe Oskar 1 Minute für ein Abschlusswort.
Ja, also ich höre mich jetzt noch mal nicht. Ich würde gerne einfach einladen an alle, die jetzt zuhören, mitzumachen bei den unterschiedlichen Initiativen, die es gibt. Ich habe schon dann einen Termin angekündigt am 19. Mai, aber es gibt ja ganz viele Initiativen, ganz viele Gruppen, Plattformen, wo man mitmachen kann. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo es ganz wichtig ist, dass wir die Verantwortung für die Gesellschaft in die Hand nehmen und selbst übernehmen, in allen möglichen Hinsichten, was die Wirtschaft anlangt, was die Ernährungsautonomie anlangt, was die Pressefreiheit anlangt, was eben diese Rassismusdiskussion auch anlangt. Ich glaube, es ist an der Zeit, wirklich die Verantwortung zu übernehmen für die Gesellschaft, in der wir leben, weil nur so können wir sie aufbauen.
Nochmal, Oskar, das ist der 19. Mai ab 18:30 Uhr im Haus der Begegnung in Innsbruck.
Ja.
Das ist der Rennweg. Und
12.
Mhm. Der Titel der Veranstaltung lautet?
Das ist ja ein Folgetermin vom Flucht-Ein-Kongress.
Ja, mhm. ein Kongress. Die Flucht-Ein-Kongress, sagen wir Teil 2.
Genau.
Also vielen Dank, Oskar, dass du gekommen bist und hast du uns heute viele Aspekte deines Denkens mitgebracht. Danke vielmals.
Ja, danke für die Einladung.
Meso, du bist an der Reihe.
Ja, ich will auch auf eine Veranstaltung hinweisen. Auf eine Gedenkveranstaltung.
Und 1915, 2015, 100 Jahre Genozid an der Armenierinnen. Gedankenveranstaltung am 24. April 2015, Innsbruck, der Anna-Säule, ab 17 Uhr. Kundgebung, Fackelzug und Karenzniederlegung.
Ich glaube, das ist schon vorbei, wenn das hier gesendet wird, aber...
Ach so.
Man könnte die Zeitungsberichte dazu lesen.
Ja, das, was ich abschließend sagen möchte, ist, wir dürfen eines nicht, gerade zu der Metapher, Polites Idiotes sozusagen im Vergleich gesellschaftlich Verantwortung zeigen oder nur an sich selber denken und sich selber als Mittelpunkt der Welt und alles drumherum ist halt außerhalb zu sehen. Wir sind alles politische Subjekte. Mit uns wird Politik gemacht, mit unserem Leben wird Politik gemacht und es ist an der Zeit, dass wir selbstbestimmt einfach Verantwortung übernehmen.
Herr Messer, und danke vielmals, dass du gekommen bist und mit uns geredet hast. Susanne, du hast leider halbe Minute Zeit.
Okay, www.spiritofchange.co. Auch ich möchte ganz schnell Werbung machen für eine Veranstaltung für Schülerinnen und Schüler und Lehrlinge und alle Leute sind herzlich willkommen. Es geht auch um Thema Flucht, Asyl, Migration am 17. Juni im Jugendzentrum Tivoli. Und ich verteile überall Flyer, ihr werdet bestimmt eh noch davon hören.
Und wie lautet der Titel?
Spirit of Change, all different, all beautiful.
Und ab welcher Zeit?
8:30 Uhr in der Früh, aber nachmittags auch noch buntes Programm mit Fußball, Trommeln, Musik, Tanzen, Zusammenkochen und vielen wunderbaren Sachen.
Meine Damen und Herren, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und nochmal danke an meine Gäste Oskar Thomas Olalde, Mesut Unay und Susanne Meyer. Hier ist Kulturgespräche. Auf Wiederhören.